1, 2, 1, 2. Einen wunderschönen guten Ostersonntagmorgen. Ich.
Wie könnt ihr Ostern ohne mich feiern? Ich bin doch der Osterhase. Ich bin die Ostereier. Ostern ohne mich geht doch gar nicht.
Hey Osterhase, super, dass du da bist. Das trifft sich sehr gut, weil ich wollte dich schon lang mal was fragen. Und zwar, was hast du eigentlich mit Ostern zu tun und warum bringst du denn die Eier?
Das weiß ich auch nicht. Aber vielleicht, weil ich so schnell hupfen kann, um alle Kinder zu erreichen.
Ja, aber warum Eier? Was haben die denn mit Ostern zu tun?
Das weiß ich auch nicht. Kinder, liegen Haseneier?
Ist gut, dass du da bist, Osterhase. Ich würde mal sagen, ihr macht mal Platz für den Osterhasen, lasst ihn hier mal hinsetzen und wir beschäftigen uns mal mit der Frage, was denn der Osterhase und die Eier mit Ostern zu tun haben. Es ist Ostern. Wir kochen die Eier, wir pusten die Eier aus, wir bemalen sie dann und der Osterhase versteckt sie dann im Garten. Eine ganz tolle, langjährige Tradition. Aber wo kommt die denn her? Hat vielleicht Paulus und Petrus auch schon so Ostern gefeiert? Wäre eine lustige Vorstellung, oder? Lasst uns ein paar Erklärungen finden, was der Osterhase und die Ostereier mit Ostern zu tun haben. Ab dem 13. Jahrhundert gab es diese Fastenzeit vor Ostern, 40 Tage. Und da war alles Tierische verboten. Deshalb haben die Menschen, weil sich die Eier angesammelt haben, diese gekocht. Und wer sich leisten konnte, der hatte die dann so in Goldfolie eingewickelt oder vielleicht mit Blüten oder mit Blättern, die bunt waren, gekocht. Warum? Dann konnte man sie einfach besser unterscheiden von den ungekochten Eiern. Warum die Eier vom Osterhasen gebracht werden, warum Eier, dieser Brauch ist nicht so hundertprozentig geklärt, aber man geht davon aus, dass es was zu tun hat mit der Fruchtbarkeitsgöttin Eostere oder Ostera. Das ist auch die Frühlingsgöttin. Und deswegen hat man sich Eier als Fruchtbarkeitssymbol gegenseitig geschenkt. Nun, jetzt hat aber dann die Kirche diesen Brauch verboten und weil die Leute sich nicht erwischen wollten, haben die einfach die Eier in den Gärten und in den Feldern versteckt und so wurden sie nicht erwischt. Warum der Osterhase die Eier bringt, das ist erst ab dem 19. Jahrhundert passiert, weil vorher hat der Storch die Ostereier gebracht oder der Fuchs oder der Kuckuck. Auch hier vermuten Historiker wieder, diesen Bezug zu der Frühlingsgöttin Ostera, weil die Hasen sich im Frühling halt sehr gut vermehren, also sehr fruchtbar sind. Außerdem, liebe Kinder, können sich Hasen super verstecken. Und da, wo die sich versteckt haben, hinterlassen die so eine ganz tolle Mulde und es könnte ausschauen wie so ein Osternest. Und last but not least ist es früher so gewesen, nach einem harten Winter sind die Hasen immer mehr auch zu den Gärten der Menschen gekommen und haben Futter gesucht. Aber die Menschen haben gedacht, die verstecken die Ostereier. Also, es ist doch so, lieber Osterhase, diese Bräuche haben überhaupt nichts mit Ostern zu tun. Und du leider auch nicht. Und diese Bräuche lenken leider eher von Ostern ab. Und es gibt so viele Osterbräuche. Stellt euch vor, in der Nacht zum Ostersonntag werden in Brunnen Wasser geschöpft. Und dieses Wasser soll dann besonders geweiht sein und soll vor Unheil und Krankheit bewahren. Und deshalb werden nämlich übrigens auch diese Brunnen geschmückt. Ihr seht es in der Fränkischen Schweiz. Oder es werden gekochte Eier gegeneinander gehauen und wessen Ei heil bleibt, dem ist das Glück fürs nächste Jahr dann hold. Manche berühren sich mit Zweige, das soll Glück bringen. Und in dem Land, wo unsere Osterhase herkommt, in Polen, wisst ihr, was da die machen? Die nehmen nämlich bei den jungen Frauen etwas Wasser und kippen das nämlich auf die Frauen, weil das soll den Frauen, soll dann Glück bei der Partnerwahl bringen. Und lieber Osterhase, in Neuseeland gibt es einen ganz besonderen Brauch. Die alljährliche Osterhasenjagd. Dort ist es nämlich so, dass Hasen eingeschleppt wurden, die haben keine natürlichen Feinde und vermehren sich unkontrolliert. Und deshalb, lieber Osterhase, gibt es hunderte von Jägern, die am Osterwochenende auf die Jagd nach den Hasen gehen. Lieber Osterhase, pass bloß auf, dass dich kein Jäger erwischt.
Oh wie. Kinder, ich glaube, ich muss hier weg. Komm, hilf mir. Wir retten die Schoko aus der Eier. Schnell.
Und während alle Kinder jetzt in ihren Kindergottesdienst gehen, sehen wir, dass in diesen heidnischen Bräuchen sich Grundwünsche der Menschen widerspiegeln. Nach Glück, nach Gesundheit, nach einem langen Leben. Aber es hat null mit Ostern zu tun. Es lenkt eher von Ostern manchmal ab. Es verschleiert die Osterbotschaft. Wisst ihr, entgegen landläufiger Meinungen ist nicht Weihnachten, sondern Ostern und genauer gesagt der Ostersonntag der wichtigste Tag im Jahre eines Christen, für einen Christen. Weil, ich überspitze das jetzt mal, dass eine Jungfrau im Stall von Bethlehem ein Kind zur Welt bringt und dass ein wundertuender Rabbi unschuldig am Kreuz stirbt, ist nicht so entscheidend, wie dass dieser Sohn Gottes, Jesus Christus, am dritten Tag als Erstling von den Toten aufersteht. Denn wenn Jesus heute noch irgendwo als Staub und minimale Knochenpartikel im Staub von Israel begraben liegt, können wir unseren Glauben mitbegraben. Paulus drückt es so aus, wir lesen einen längeren Text aus 1. Korinther 15, 12 bis 19. Aber nun frage ich euch, wenn wir predigen, dass Christus von den Toten auferstanden ist, wie können einige von euch da behaupten, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos. Und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Ja, in diesem Fall hätten wir Apostel sogar Lügen über Gott verbreitet. Denn wir haben ja versichert, dass Gott Christus auferweckt hat. Und das kann nicht wahr sein, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt. Denn wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. Und ihr seid noch wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Krass. Ohne Auferstehung, sagt Paulus, ist Glaube inhaltlos. Wir hätten ein durch die Bibel Werte ausgerichtetes Leben, aber dann wäre Schluss. Und Jesus wäre nach einem sündlosen Leben als Lügner gestorben, denn er hat von sich selber gesagt, dass er am dritten Tag auferstehen wird. Das würde unser Leben total durcheinander bringen. Jesus ist wahrhaftig von den Toten auferstanden. Diesen Spruch, dieser Aussage stimmen 18% der Deutschen zu. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ensa Consulere im Auftrag der Nachrichtenagentur IDEA. Jetzt kommt aber der Hammer. Haltet euch fest. Nur 55% der freikirchlichen Christen haben dieser Aussage zugestimmt, 28% der Katholiken und 23% der evangelischen Christen. Mich hat das schockiert. Mich hat es wirklich schockiert. Viele glauben nicht an den auferstandenen Christus. Und es ist gar nicht neu, denn schon Paulus und die Gemeinde in Korinth musste sich mit diesem Betrugsvorwurf auseinandersetzen. Bis heute denken viele Menschen, Jesus war halt ein vorbildlicher Mensch oder eine übergeordnete moralische Instanz oder vielleicht nur eine Illusion, die uns einfach zu guten Taten inspirieren und anregen soll. Und ja, Jesu Auferstehung, ein Leben nach dem Tod, ist die unglaublichste Geschichte der Welt. Nichts klingt unwahrscheinlicher. So wie, und ich erzähle diese Geschichte mit einem Augenzwinkern, so wie die Geschichte von Henry Nannen, wo sich ein Zwillingspaar im Mutterleib unterhält und sagt, hey, gibt es ein Leben nach der Geburt? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Wie soll das aussehen? Naja, vielleicht nützen wir dann unseren Mund für irgendwas und nicht die Nabelschnur zum Essen. Oder wir können unsere Beine irgendwann für irgendwas gebrauchen. Also ich glaube das nicht. Ist denn jemals schon jemand nach der Geburt zurückgekommen? Nein. Aber wäre das nicht toll, dann unsere Mutter kennenzulernen? Hey, du glaubst doch nicht an das Konzept einer Mutter. Hast du etwa schon mal eine Mutter gesehen? Ich glaube, wenn wir ganz leise sind, dann können wir unsere Mutter hören. Nichts klingt unwahrscheinlicher wie die Auferstehung Jesu von den Toten. Und deshalb lasst uns mal gemeinsam Fakten anschauen. Es ist wichtig, mal sich zu vertiefen und sagen, wie war es denn? Nämlich, dass Jesus gelebt hat und dass er am Kreuz gestorben ist, klingt unwahrscheinlich für manche, aber das ist eine historische Tatsache. Denn nicht nur die christlichen Schriften berichten darüber, sondern zum Beispiel ganz säkuläre römische Historiker wie Tacitus oder Sueton, also Leute, die mit Glauben überhaupt nichts am Hut hatten, sondern reine Geschichtsschreiber waren. Also ist es dann so, ist er auch auferstanden? Denn es gibt da verschiedene Theorien von Auferstehungsleugnern, die sagen, Jesus war gar nicht tot. Jesus ist nur ins Koma gefallen. Oder manche sagen, Jesus hat von Lukas, dem Arzt, Medikamente bekommen und war dann nur scheintot. Manche sagen auch, Jesus hat schwer verletzt überlebt und am Schluss immer haben ihn die Jünger gerettet. Deshalb müssen wir uns die Frage beantworten, ist Jesus wirklich gestorben? Schon allein die Geißelung, die Jesus erdulden musste vor seiner Kreuzigung, war für viele so schlimm, dass sie da schon dabei gestorben sind. Und wenn ihr den Tod am Kreuz euch vor Augen haltet, dann war es so, dass diese Haltung, die diese Leute eingenommen haben, dass die sich irgendwann nicht mehr aufrichten konnten, um zu atmen, weil sie hatten keine Kraft mehr. Das hat zu Sauerstoffverlust geführt und das hat zu multiplen Organversagen geführt. Die Römer wussten, wie sie jemanden umbringen. Und da der Soldat sich ganz sicher sein wollte, hat er sein Speer genommen und hat Jesus diesen Speer in die Seite gerammt. Rausgekommen ist Blut und Wasser. Und es ist nichts anderes wie rote Blutkörperchen und Blutplasma, was ganz klarer Hinweis auf eine beginnende Blutgerinnung im Körper ist. Glaubt mir, die Römer, die waren Profis im Töten. Und dann gab es ja noch Pilatus. Pilatus, dem war es ganz wichtig, der wollte unbedingt wissen, ist dieser Jesus tot? Und er hat sich extra beim Hauptmann nochmal versichert und hat gesagt, hey, ist der tot? Also die Römer haben doppelt und dreifach zugenäht und gesagt, ja, er ist tot. Deswegen folgt daraus wirklich deutlich, Jesus ist gestorben. So ein Tod am Kreuz ist nicht überlebbar. Wir müssen uns, er wurde ja auch noch eingewickelt in 30 Kilo Salbe. Und dann wurde er noch in den ganzen Tüchern, der wäre ja da schon erstickt. Also letztendlich, wenn Jesus tot war, müssen wir uns die Frage stellen, ist er auch wirklich auferstanden? Denn es gibt auch wieder verschiedene Theorien zum leeren Grab. Die witzigste, für mich witzige Theorie ist, die Frauen am Morgen haben einfach das richtige Grab nicht gefunden. Hey Martha, war es jetzt das mit dem runden Stein oder war das der eckige Stein? Aber das ist völliger Quatsch, weil die Frauen bei der Kreuzigung und der Grablegung dabei waren. Also diese Theorie passt 0,0. Es gibt die andere Theorie, dass Jesus Leib aus dem Grab geraubt wurde. Jetzt wollte ja Pilatus nicht, dass sich irgendein Kult um Jesus entbrennt. Und deshalb hat er doppelt und dreifach abgesichert. Er hat Wachen davor gestellt, er hat einen Stein davor rollen lassen, er hat das Ganze versiegelt. Also das war nicht so einfach, an diesen Leib zu kommen. Natürlich hätten die Römer diesen Leib an sich nehmen können. Aber als dann diese Religion aufgebrannt ist, hätten sie einfach den Leib von Jesu präsentieren können, den Toten, wenn sie ihn geraubt hätten und hätten gesagt, da ist er, nichts mit eurem auferstandenen Jesus. Genauso, wenn die führenden Juden den Leib geraubt hätten, sie hätten erstmal die Wachen überwinden müssen und sowas, aber auch dann hätten sie ganz schnell diesen Leib präsentieren können und sagen, hey, hier ist der Leib, ihr glaubt, hey, an den auferstandenen Jesus, da liegt er. Der schottische Theologe Andrew Fairbairn sagt, das Schweigen der führenden Juden ist genauso bedeutsam wie das Reden der ersten Christen. Haben es vielleicht seine Jünger selber dann den Leib geraubt? Dazu muss man wissen, die haben sich versteckt, die hatten richtig Schiss, die hatten Angst vor Verfolgung, die haben ihre Fenster und Türen geschlossen und hatten Angst, dass gleich jemand kommt. Als aber dann dieses Auferstehungswunder war, wurde plötzlich aus diesen Angst-Osterhasen, wurden plötzlich mutige Löwen, die bereit waren, für diesen auferstandenen Jesus gefoltert zu werden und zu sterben. Also muss was passiert sein, weil man hat keine Lust, wenn man Angst hat und denkt, sein Rabbi ist tot, wer will denn für einen toten Rabbi sterben? Es ist also was passiert, dass diese Jünger plötzlich ganz mutig waren, weil sonst wären sie heute noch hinter ihren verschlossenen Türen und hätten Angst vor Verfolgung. Ein starker Beweis ist auch, dass Jesus in 11 unterschiedlichen Gelegenheiten ist er im Zeitraum von 40 Tagen vielen Menschen erschienen. Und es berichten davon 6 unterschiedliche Schreiber in unterschiedlichen Schriften, also nicht nur einer. Einmal ist Jesus sogar 500 Männer und Frauen erschienen und Leute, dass die alle Halluzinationen hatten, das ist doch höchst unwahrscheinlich. Und Jesus war auch kein Geist, denn ihr kennt die Geschichte von Thomas, der war sehr, sehr kritisch und er musste Jesus anfassen, also kann es auch kein Geist gewesen sein. Jesus hat auch bei den Emmaus-Jüngern das Brot gebrochen, das hat er physisch gemacht, also kann es auch kein Geist gewesen sein. Aber vielleicht sind wirklich alles Lügner, weil die hatten ja Jesus gern. Paulus hatte Jesus überhaupt nicht gern. Der hat mit Leidenschaft alle Christen verfolgt. Aber plötzlich nach dieser Auferstehung hatte er ein Erlebnis. Und er war plötzlich bereit, selber gefoltert zu werden und zu sterben für diesen Christus. Wer macht es denn, als wenn er nicht eine Begegnung mit dem auferstandenen Christus hat? Der Autor John Bennen sagt, seit 2000 Jahren wird immer wieder versucht, Begründungen für Fake-Auferstehung zu finden. Aber bis heute gibt es keine plausible Erklärung. Und allein das spricht für sich. Ein so ein Kritiker war der Autor und Atheist Lee Strobel. Der wollte seiner gläubigen Frau beweisen, dass das mit Auferstehung von Jesus, das war nichts, das war Fake. Also hat er sich sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt und am Schluss kam er zu dem Ergebnis, zu der Erkenntnis, Jesus ist tatsächlich von den Toten auferstanden und er hat sich bekehrt. Es gibt dazu übrigens ein Buch, es gibt dazu einen Film, sehr interessant, da war jemand, der wirklich nachgeforscht hat. Und ich sage euch, wer wirklich wirklich die Wahrheit sucht und wenn du dich mit dieser Sache beschäftigst, dann wirst du zu dem Schluss kommen, Jesus ist auferstanden. Und die Gemeinde sagt, Jesus ist wirklich auferstanden. Und die Gemeinde sagt, Amen. Er ist auferstanden. Es gibt nichts Vergleichbares mit dieser Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und auch das ist doch die Sehnsucht der Menschheit. Die Sehnsucht der Menschheit ist, nicht zu sterben und ewig zu leben. Deshalb lassen sich Menschen nach ihrem Tod einfrieren, in der Hoffnung, dass die Wissenschaft mal ein Medikament finden wird gegen den Tod. Deswegen hat Woody Allen, ein amerikanischer Schauspieler, gesagt, ich will nicht berühmt werden und nicht unsterblich werden über meine Filme, sondern ich will unsterblich werden, indem ich nicht sterbe. Dabei hat Jesus den Tod schon besiegt. Amen. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, 54 und 55, der Tod ist auf ganzer Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Tod kann uns nichts mehr anhaben. Und Jesus war nur der Erste, der Erstling. Und die Bibel spricht da im Sinne einer Erntetradition. Im Alten Testament wurden immer die ersten Garben der Ernte, wurden immer Gott geweiht. Aber das Gute daran, wenn die ersten Garben der Ernte Gott geweiht wurden, dann war die ganze Ernte geweiht. Was heißt es für uns? Dass wenn wir Jesus vertrauen, dann wird er der Erstling sein, der von den Toten auferstanden ist. Und wir dürfen uns gewiss sein, dass auch wir von den Toten auferstehen. Aber es reicht nicht, die Fakten nur zu studieren. Es reicht auch nicht, die Fakten anzuerkennen. Und Jesus selbst sagt ganz klar die Bedingung, dass du auch die Fülle seines Lebens in Ewigkeit hast. Johannes 11, 25, da sagt Jesus, wer an mich glaubt, der wird leben. Auch wenn er stirbt. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und wer da glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und ich frage dich heute, glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Oder steht dir dein Verstand, unser deutscher Vernunft oder deine Gefühle im Weg? Ich glaube, dass heute Menschen da sind, die zu diesen vielleicht 45% der freikirchlichen Christen zählen, du hast eine Beziehung zu Jesus, du hast dein Leben Jesus übergeben, aber du bist dir deines Heils nicht sicher. Dir ist nicht klar, du bist dir nicht sicher, dass wenn du stirbst, dass du ein Leben in Ewigkeit mit Jesus verbringen willst. Und ich möchte heute für dich beten und ich ganz kurz nur zwischendrin. Lass uns kurz die Köpfe senken und ich will einfach für dich beten, wenn du dir nicht sicher bist. Du hast zwar Jesus lieb, aber du bist dir nicht sicher, wenn ich heute sterbe, bin ich im Paradies mit Jesus. Und Herr Jesus, ich binde alles. Ich binde alles, was dich daran festhält, das nicht zu glauben. Und ich setze frei, diesen Glauben. Ich setze frei Freude. Freude, du sollst heute aus dem Gottesdienst rausgehen und dir Freude soll in deinem Herzen sein, dass du weißt, ich bin erlöst und selbst wenn ich sterbe, werde ich in Ewigkeit bei Gott im Himmel sein. Alles, was diese Gedanken von dir fernhält, alles, was dich da abhalten will davon, das binde ich im Namen Jesus und setze wirklich Erlösungsfreude frei. Amen. An Ostern wendet Gott unser Schicksal. Und nicht durch irgendwelche Osterbräuche. Und versteht mich nicht falsch, für die Kinder sind die Ostereier top in Ordnung. Aber lasst uns doch diesen Osterhasen ablegen. Lasst ihn uns bildlich jagen, diesen Osterhasen. Und was heißt es, alles abzulegen, was nicht die Erfüllung in Gott sucht? Und wir belächeln oft diese Bräuche, aber letztendlich machen die was mit uns. Die machen was mit der Gesellschaft. Wir denken, ja, ist ja nur so, ist ja nur gespielt, aber das macht was mit dir. Leg diese Bräuche ab und wenn du Jesus nachfolgst, dann werden wir ewig leben, auch wenn unser Leib diesen irdischen Körper mal verlässt. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der schon alt war und der sagt, lange habe ich nicht mehr. Und er war sich nicht bewusst, was danach passiert. Und für mich ist es so, ich hätte Angst. Und manche Leute sind so abgestumpft, dass sie sagen, naja, dann bin ich halt tot. Aber wie viel schöner ist es, wenn ich eine Perspektive auf das Leben habe und ich sage, selbst wenn ich jetzt 80 bin und ich weiß, ich werde, wenn ich sterbe, ein Leben im Himmel haben. Wie viel besser ist es denn? Das Gute ist aber, und das ist, ich weiß nicht, ob es fast noch besser ist, aber das ist jetzt gut, weil diese Auferstehungskraft, die ist nicht nur für die Ewigkeit, sondern die wirkt jetzt. Die Auferstehungskraft, die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die kann jetzt in deinem Leben wirken. Die kann jetzt dein Leben verändern. Die kann dich jetzt befreien von deinen negativen Gedanken, die immer in deinem Kopf kreisen. Die kann dich jetzt befreien von den negativen Gewohnheiten, von denen du einfach nicht wegkommst. Die kann dich jetzt befreien von Schmerzen, die du hast. Die kann dich befreien von deiner Ich-Bezogenheit, von Einsamkeit, von den Sorgen, die dich täglich überkommen. Du fragst dich, aber warum habe ich das bisher noch nicht erlebt? Jesus nennt so eine dreifache Voraussetzung. Die eine Voraussetzung ist, du musst glauben, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist. Nummer zwei ist, du musst glauben, dass er am dritten Tag von den Toten auferstanden ist. Und Nummer drei ist, du musst glauben, dass diese Auferstehungskraft auch wirklich in dir ist, jeden Tag. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Glauben aufbauen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir zum Beispiel die Wunder im Neuen Testament studieren. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in der Gemeinde uns gegenseitig ermutigen mit Zeugnissen, die wir erleben. Deshalb ist es so wichtig, du kannst auch in YouTube schauen, da gibt es so viele Wunder, die Kirchengemeinden berichten. Ich habe jetzt ERF angeschaut, ERF ist ein Fernsehsender. Da werden Wunder immer wieder berichtet. Du kannst, es wird so viel getan und wir müssen es aber für uns aufnehmen. Wir müssen unseren Glauben, das stärkt unseren Glauben. Weil ansonsten denken wir, ja, ich erlebe ja nichts, es passiert ja nichts. Nein, du wirst, wenn du deinen Glauben aufbaust, dass diese Auferstehungskraft in dir ist, dann wirst du wieder heiß werden, dass Gott auch ein Wunder in deinem Leben tut. Ein Freund von mir hat vor ein paar Wochen hat er mir erzählt, dass er eine Heilung erlebt hat, die mit medizinischen Maßstäben unmöglich ist. Das hat mich wieder neu herausgefordert. Ich sage, ja, ich will diese Auferstehungskraft, will ich auch in meinem Leben erleben. Und wisst ihr, diese Auferstehungskraft ist nicht so wie ein Akku, der vor 2000 Jahren noch 100% geladen war und jetzt seit 2024 sind es halt noch 7%. Das ist Quatsch, weil Jesus Christus ist derselbe gestern und in Ewigkeit. Wir müssen uns fragen, vielleicht hat unser Glaube nachgelassen. Vielleicht hat unsere Leidenschaft nachgelassen, unsere Bereitschaft, auch ihm treu zu sein, sich zu verleugnen, hundertprozentig gerecht zu handeln. Nicht diesen Schubladen-Jesus, den ich rausnehme, wenn ich ihn brauche und den ich wieder zurücktue, wenn ich ihn nicht mehr brauche. Wir brauchen eine intime Beziehung zu ihm. Wir brauchen eine Ich-Du-Beziehung, lieber Daniel, Predigt letzte Woche zu ihm. Wir brauchen keine Ich-Es-Beziehung, nicht eine Ich und ich nutze Jesus nur als Mittel zum Zweck. Wir brauchen eine persönliche Beziehung zu ihm und dann sind auch Zweifel erlaubt. Ich bin ein Mensch, der immer wieder zweifelt. Ich bin immer wieder so wie wie Thomas, dieser Jünger Jesu, der gesagt hat, Herr, ich glaub doch, hilf meinem Unglauben. Und wir brauchen diese Beziehung zu Jesus, weil die Auferstehungskraft wird freigesetzt durch den Auferstandenen, durch nichts anderes. Und da ist es auch okay, frustriert zu sein. Da ist es auch okay, zu sagen, Jesus, ich bete so lang schon, es passiert nichts. Aber schau nach vorne, bau deinen Glauben auf. Weil wenn andere Menschen was in ERF erleben oder in YouTube oder hier in der Gemeinde oder mein Freund, die sind nicht besser wie du. Dann kann auch was in deinem Leben passieren. Und Jesus will, dass wir jeden Tag seine Auferstehungskraft erleben. Es liegt nicht an ihm. Wir sind von der Kraft erfüllt, die Tote lebendig macht. Ich muss es euch nochmal sagen. Du bist von der Kraft erfüllt, die Tote lebendig macht. Sagt es zu dir heute Nachmittag, hey, ich bin von der Kraft erfüllt, die Tote lebendig macht. Also da gehe ich ganz anders, aber so 2 Zentimeter schwebe ich dann über dem Boden. Ich bin von der Kraft erfüllt, die Tote lebendig macht. Was heißt das? Du kannst in dem Namen Jesu Flüche über dein Leben brechen. Du kannst im Namen Jesus falsche Annahmen über dein Leben brechen. Sowas wie, ich schaffe es nicht. Ich kann es nicht, ich bin doch nichts, ich werde nie, ich kann halt nicht anders. Das ist alles Lügen, die kannst du brechen. Und ich will jetzt auch beten, dass du diese Auferstehungskraft erlebst. Lasst uns nochmal kurz die Köpfe senken. Ich will beten, Herr Jesus, dass jeder, der jetzt da ist, heute rausgeht und diese Auferstehungskraft in seinem Leben erlebt, dort, wo er sie braucht, Herr Jesus. Und ich setze das jetzt frei und auch jetzt hat alles, wo sich jetzt Gedanken in Menschen, und ich spüre das, dass sich irgendwo Gedanken jetzt regen, ja, bei den anderen, aber nicht bei mir. Nein, ich breche das im Namen Jesus. Es wird in deinem Leben, wird es Realität werden. Amen. Wir sind am Ende. Ich will noch eine kurze Geschichte einer Kirche im Zweiten Weltkrieg in London erzählen. Es war eine Kirche, die wurde zu Erntedank verschiedenartig geschmückt, unter anderem mit einem Erntekranz aus Mais. Die haben die Kirche schön dekoriert. Dummerweise war es im Zweiten Weltkrieg. Und dann war es so, dass gerade in der Nacht danach ein Bombenangriff auf London war und die Kirche wurde bis auf ihre Grundmauern zerstört. Dumme Sache. Die Zeit verging und es wurde Frühling und plötzlich in dem Bombenkrater grüne Flecken. Die Zeit verging weiter und plötzlich ist Mais gewachsen und er wurde reif. Und am nächsten Erntedankfest konnten die den Mais ernten, der damals in dem Bombenhagel dort als Kranz ausgehangen war. Das war für die Christen damals war das so ein Auferstehungswunder, weil das zeigt, wenn in deinem Leben ein Trümmerfeld ist, dann kann durch die Auferstehungskraft kann Leben entstehen. Was ist das denn für die Natur, die... Die Bibel sagt, hey, wenn du Gott überhaupt nicht verstehst, dann schau in der Natur, weil da ist die Auferstehungskraft deutlich. Und so war es auch da. Und ich muss dich heute fragen, welches Auferstehungswunder brauchst du heute? Welches Auferstehungswunder, was ist gefühlt tot in deinem Leben und braucht Auferstehung? Lasst uns zum Abschied gemeinsam, und ich meine gemeinsam, wer das auf dem Herzen hat, Philipper 3, 7 bis 11, als Bekenntnis zu Gott beten. Und vielleicht wäre es gut, wenn wir aufstehen. Das ist so eine Haltung, so hey, das ist mir ernst. Du musst nicht, aber du kannst es. Und lasst uns das wirklich langsam lesen. Lasst es uns auf der Zunge zergehen, weil das soll was in dir machen. Das ist das Wort Gottes. Alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeiten, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Wir feiern Ostern. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Amen.